Kapitel 8. Das manipulierende Kind aus dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen, von George K. Simon. Das manipulierende Kind. Seit vielen Jahren untersuchen Fachleute, wie die Ängste und Unsicherheiten von Kindern deren Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen. Nicht so viel Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, wie Kinder lernen, ihre aggressiven Triebe zu disziplinieren und zu kanalisieren. Es hat den Anschein, als hätten sich die Wissenschaftler bisher geweigert, zu untersuchen und die Wahrheit darüber herauszufinden, warum und wie Kinder kämpfen und wie das Ausmaß ihrer Aggressivität die Entwicklung ihrer Persönlichkeit beeinflusst. Es ist ganz natürlich, dass Kinder um das kämpfen, was sie erreichen wollen. Im frühen Stadium ihrer sozialen Entwicklung kämpfen sie offen und meistens mit körperlicher Gewalt. Für die meisten Kinder erweist sich diese Strategie als nicht sehr erfolgreich. Wenn ihre Eltern in der Lage sind, dieses Verhalten zu bestrafen, wenn ihr gesellschaftliches Umfeld günstig ist und wenn die Kinder selbst gefügig sind, dann lernen sie, ihre offen aggressiven Neigungen zu mäßigen. Die meisten werden dann neue Strategien ausprobieren, wie sie die Schlachten des Alltags gewinnen können. Dabei werden viele die emotionalen Schalter bei ihren Eltern und Mitmenschen finden, die, wenn man sie betätigt, dazu führen, dass sie einlenken oder in einem Konflikt nachgeben. Sie lernen auch, was sie sagen oder tun können oder nicht sagen und tun sollen, um den Gegner zu täuschen oder in Verteidigungsstellung zu drängen. Diese Kinder lernen dann, verdeckt zu kämpfen. Es scheint, als gäbe es heutzutage immer mehr offen aggressive und versteckt aggressive, in Klammern manipulierende Kinder. Das ist die Folge vieler gesellschaftlicher Faktoren. Freizügigkeit, Nachsicht, Missbrauch, Ablehnung und ein Mangel an Verantwortungsbewusstsein. Meine Sichtweise ist vielleicht nicht ganz ausgewogen, weil ungefähr in der Hälfte aller Fälle, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, emotional und verhaltensgestörte Kinder, Jugendliche und deren Familien eine Rolle spielten. Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wenn ich sehe, in wie vielen Fällen es einem Kind gelingt, Macht über die gesamte Familie auszuüben, weil es die Taktiken der Manipulation perfekt erlernt hat. Das folgende Beispiel basiert auf einem solchen Fall. Amanda, das tyrannisierende Kind. Jenny war ziemlich nervös, als sie in dem Wartezimmer saß. Sie machte sich Sorgen über ihre Tochter Amanda. Amandas Worte gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Du musst mich für verrückt halten, denn nur Verrückte brauchen einen Seelenklempner. Und du denkst immer nur Schlechtes von mir. Aus Sorge darüber, wie Amanda reagieren würde, wenn sie schon wieder zu einer Beratung gehen sollte, war Jenny zu diesem ersten Termin alleine gegangen. Ich mache mir Sorgen um meine Tochter, erklärte sie. Sie muss ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Als der Psychiater sie bat, das genauer zu erklären, erklärte sie ihm von der Zeit, als sie es Amanda verboten hatte, irgendwelchen Freizeitaktivitäten nachzugehen, bis sie nicht ihre Schularbeiten vorgezeigt hätte. Sie erinnerte sich noch daran, wie Amanda schluchzte und schrie: Du denkst, dass ich sie absichtlich vergessen wollte, dass ich dumm bin und jetzt bist du so gemein zu mir. Alle hassen mich. Mein Lehrer hasst mich und jetzt hasst du mich auch. Und sie hatte sich in ihr Zimmer eingeschlossen. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen, sagte Jenny. Ich bin sicher, dass sie schon wütend genug auf sich selbst war. Ich sagte ihr, dass ich nur versuche, ihr zu helfen, mit ihrer Arbeit verantwortungsvoller umzugehen und dass ich mich nur über ihr Verhalten geärgert hatte. Aber sie wollte nicht einmal mehr mit mir reden, bis ich ihr sagte, dass ich die Strafe aussetzen würde, bis ich die Gelegenheit hätte, mit ihrem Lehrer zu sprechen. Das schien sie ein wenig aufzumuntern. Jenny räumte ein, dass vielleicht etwas daran sei, an Amandas Behauptungen, dass die Lehrer in der Schule sie benachteiligten. Eine Zeit lang war sie ziemlich berüchtigt, aber jetzt ist Amanda ganz anders geworden, erklärte Jenny. Bis letztes Jahr war sie größer als ihr Bruder Joe und somit auch größer als die meisten Kinder in der Schule. Sie hat Joe oft geschlagen und tyrannisiert und bekam eine Verwarnung, weil sie im Schulbus eine Schlägerei angezettelt hatte. Ihr Vater und ich haben uns jedes Mal mit ihr auseinandergesetzt. Aber jetzt haben die anderen Kinder sie eingeholt und obwohl Joe jünger ist, hat er einen Wachstumssprung gemacht und ist jetzt größer als sie. Er nutzt das nicht aus, aber Amanda behandelt ihn auch nicht mehr so wie früher. Jenny erzählt von ihren Sorgen, dass Amanda sich innerlich unsicher fühlen musste und dass sie deshalb auf das, was die Kinder in der Schule sagten, übersensibel reagierte. Sie erwähnte, dass Amanda ihr schon mehrmals erzählt hat, dass die anderen sie ärgerten und wütend machten und dass ihre Lehrer immer nur ihr die Schuld geben und nicht zu erkennen schienen, dass es die anderen wären, die sie ärgerten. Mehrere Male erzählt Amanda von solchen Vorfällen. Irgendwie glaube ich, dass Amanda genauso unsicher ist und genauso wenig Selbstwertgefühl hat, wie ich als Kind hatte, erklärte Jenny. Ich war immer sehr deprimiert, wenn ich nicht die Unterstützung bekam, die ich brauchte, und einer der Therapeuten, bei denen wir in letzter Zeit waren, sagte, dass Amanda vielleicht deprimiert sein könnte. Jenny erzählte davon, dass Amanda schon häufig damit gedroht habe, von zu Hause wegzulaufen. Dass sie sagte, dass sie genauso gut tot sein könnte und dass sie lieber bei ihrem Vater leben möchte, weil der sie versteht. Ich denke, dass sie sich hilflos und niedergeschlagen fühlt, meinen Sie nicht? Ich glaube, dass sie dieses Gefühl seit der Scheidung hat. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, als ich mich vor 2 Jahren von Amandas Vater scheiden ließ. Ich habe auch versucht, seine Unsicherheit zu verstehen, aber ich konnte es nicht mehr ertragen, dass er mich schlug. Ich möchte, dass Amanda glücklich ist und ich möchte nicht, dass sie mich hasst. Glauben Sie, dass wir ihr helfen können? Wir müssen etwas unternehmen. Heute hat mich der Schuldirektor angerufen, damit gedroht, ihr noch einen Verweis zu erteilen. Ich habe ihn angefleht, damit zu warten, bis ich Hilfe für sie gefunden hätte. Die gut getarnte Tyrannin. Amanda kämpft nicht mehr wie früher. Sie hat nicht mehr die körperliche Größe und den Vorsprung an Kraft, den sie früher hatte. Aber Amanda ist noch immer eine Kämpferin und Tyrannin. Nur die Art und Weise, wie sie kämpft, hat sich geändert. Sie hat herausgefunden, wo die Schwächen ihrer Mutter liegen und weiß genau, welche Taktiken sie einsetzen muss, damit diese nachgibt. Wie die meisten Menschen kann Jenny aggressives Verhalten leichter erkennen, wenn es offen gezeigt wird. Tatsächlich ging sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter ganz anders um, als diese noch offen kämpften. Aber da sie in Amandas derzeitigem Verhalten keine Aggression erkennen kann, ist es unvermeidlich, dass sie dieser Aggression Vorschub leistet. Die Folge ist, dass Amanda zur Manipuliererin geworden ist. Da Jenny nicht weiß, wann Amanda kämpft und auch nicht weiß, wie sie sich dagegen wehren soll, wird sie ironischerweise schon wieder missbraucht. Ich erinnere mich noch daran, wie Jenny zum ersten Mal versuchte, Amandas regelmäßige verbalen Attacken zu beschreiben. »Ich kann ihr gar nichts sagen«, beschwerte sie sich. »Sie geht dann sofort in Abwehrstellung.« Ich sagte, »Erzählen Sie mir, was Sie mit Abwehrstellung meinen.« »Naja«, erklärte Jenny, »sie schreit mich an, sagt mir, was für eine schlechte Mutter ich bin und droht damit, schreckliche Sachen zu tun.« Ich hakte noch einmal nach. »Es ist interessant, dass Sie diese unbarmherzigen verbalen Beleidigungen als Abwehrverhalten bezeichnen. Aus dem zu schließen, was Sie mir erzählt haben, scheint es, dass Amanda ganz schnell in die Offensive geht, sobald Sie etwas von ihr verlangen, das sie nicht tun will, oder wenn sie auffordern, ihr Verhalten zu ändern. Ich denke, das ist nur einfach eine andere Sichtweise, entgegnet Jenny. Aber warum sollte sie angreifen, wenn sie sich nicht bedroht fühlte? Die Wurzel des Problems. Wie die meisten Menschen sucht auch Jenny nach den Ursachen für Amandas Verhalten. Nach ihrem psychologischen Verständnis muss die Wurzel von Amandas Problem Angst oder Unsicherheit sein. Offensichtlich hatte sie auch, als sie noch verheiratet war, versucht, nach den Ursachen dafür zu forschen, dass ihr Mann sie schlug. Und jetzt hatte offenbar Amanda mit Ängsten und Unsicherheiten zu kämpfen. Vielleicht hatte sie die Scheidung ihrer Eltern noch nicht überwunden. Vielleicht ist sie noch immer wütend. Vielleicht gibt sie ihrer Mutter die Schuld. Aber all die Frustrationen in ihrem Leben, die dazu führen, dass sie sich aggressiv verhält, sind nicht das eigentliche Problem. Ihre Persönlichkeit ist das Problem geworden. Sie hat sich inzwischen auf einem Lebensstil festgelegt, der dadurch bestimmt ist, dass sie zu häufig und immer im Verborgenen kämpft. Sie löst bewusst Schuldgefühle aus, spielt das Opfer, schiebt die Schuld auf andere und setzt Drohungen ein. Auf diese Art bekämpft sie jeden, der sich zwischen sie und das, was sie erreichen will, stellt. Wie man Opfer und Unterdrücker voneinander unterscheidet. In dieser Geschichte wollte Jenny Amanda helfen. Aber als sie das erste Mal zu mir kam, brauchte Amanda keine Hilfe und bat auch nicht darum. Was sie brauchte, war eine Korrektur. In Klammern emotionale und behavioristische Erfahrungen, die korrigierend wirken. Aber keine Hilfe. Jenny war das eigentliche Opfer, das wirklich Hilfe nötig hatte. Bei Amanda musste erst die Denk- und Verhaltensmuster korrigiert werden, bevor sie an einen Punkt gelangen konnte, an dem sie erkannte, dass sie Hilfe brauchte. Hilfe suchte und Hilfe auch wirklich annehmen konnte. Kinder sind nicht darauf vorbereitet, zu viel Macht zu besitzen. Sie haben noch nicht die emotionale Reife oder die notwendige Lebenserfahrung, Macht verantwortungsbewusst einzusetzen. Mit ihrer Fähigkeit, andere zu manipulieren, hatte sich Amanda in ihrer Familie zu viel Macht angeeignet. Es war ganz wichtig, dass Jenny mehr Macht im Umgang mit Amanda bekam, damit bei beiden die mentale und emotionale Gesundheit wiederhergestellt werden konnte. Ein paar wichtige Worte zum Thema Selbstwertgefühl. Wie so viele andere auch, nahm Jenny an, dass Amanda unter einem zu geringen Selbstwertgefühl litt. Sie kann sich nur schwer vorstellen, dass jemand solche Sachen sagt, wie Amanda sie äußert, wenn es ihm nicht an Selbstwertgefühl fehle. Und selbst als ihr Bauch ihr sagte, dass Amanda übertrieben reagierte, ging sie davon aus, dass Amanda damit nur das schlechte Gefühl, das sie sich selbst gegenüber hatte, ausgleichen wollte. Selbstwertgefühl ist eine Charaktereigenschaft, die zwei Pole besitzt. Man kann genauso zu viel wie zu wenig Selbstwertgefühl haben. Und eine Person, die übertrieben reagiert, versucht nicht immer, damit eine unterschwellige Unsicherheit zu kompensieren, in Klammern Neurotiker, vielleicht schon charaktergestörte Menschen jedoch nicht. Jemand, dem es gelungen ist, sich übermäßig viel Macht anzueignen und der den Eindruck gewinnt, unbesiegbar zu sein, leidet leicht unter einem übertriebenen Selbstwertgefühl. Das gilt vor allem in Amandas Fall und zeigt sich daran, wie zielbewusst sie danach strebt, sich sowohl zu Hause als auch in der Schule noch mehr Macht anzueignen. Der Unterschied zwischen Selbstwertgefühl und Selbstachtung. Es ist wichtig, zwischen den Begriffen Selbstwertgefühl und Selbstachtung zu unterscheiden. Das Selbstwertgefühl ist unsere Einschätzung, die wir aufgrund einer intuitiven Bewertung unserer Talente, Fähigkeiten und unserem Erfolg bei der Erreichung unserer Ziele treffen. Menschen, die wissen, dass sie sich auf sich selbst verlassen können und die ihrer Fähigkeit im Leben das zu bekommen, was sie wollen, trauen, können sich leicht selbst überschätzen. Gleichzeitig sind sie nicht unbedingt in der Lage, echte Selbstachtung zu entwickeln. Selbstachtung kann nur dann entstehen, wenn man rückwirkend die Bemühungen einer Person bewertet, gesellschaftlich anerkannte Ziele anzustreben und wenn das Glück es will, sie zu erreichen. Einfacher ausgedrückt, Selbstwertgefühl entsteht durch das, was wir glauben zu haben, Selbstachtung durch das, was wir mit dem anfangen, was uns gegeben wurde. Amandas Selbstwertgefühl ist zweifellos aus dem Gleichgewicht geraten. Sie betrachtet weder ihre Mutter noch ihre Lehrer oder andere Autoritätspersonen als Kräfte, die sie respektieren sollte, und überschätzt sich völlig. Und sie denkt, dass sie gewinnt, weil sie ihre Talente, ihren Willen durchzusetzen, erfolgreich einsetzt. Aber da sie langfristig gesehen wahrscheinlich eine Reihe von sozialen Misserfolgen erleiden wird, wird es für sie schwierig werden, echte Selbstachtung zu entwickeln. Eltern und andere Angehörige unterstützen ihre Kinder oft unbeabsichtigt dabei, sich selbst zu überschätzen. Sie loben sie wegen ihrer Intelligenz, ihrem Aussehen, ihren Talenten, also für Dinge, für die das Kind eigentlich keine Verdienste in Anspruch nehmen kann. Das heißt, dass eine höhere Macht, die Natur, Gott oder welche Macht auch immer man anerkennen möchte, nicht anerkannt wird, die für solche glückliche Zufälle wie die der Geburt zuständig ist. Darüber hinaus loben Eltern ihre Kinder für deren Leistungen. Das ist dann gerechtfertigt, wenn auch andere Dinge mit in Erwägung gezogen werden, aber meistens werden glückliche Umstände oder gute Gelegenheiten, die bei guten Leistungen oftmals eine große Rolle spielen, außer Acht gelassen. Regelmäßig versäumen Eltern es, ihre Kinder für das zu loben, was wirklich lobenswert ist, nämlich ihre Bereitschaft zu arbeiten. Schweiß alleine ist es wert, gelobt zu werden, und seine Wertschätzung ist wichtig für eine gesunde Selbstachtung. Es ist ganz wichtig, daran zu denken. Wir sollten nicht das loben, was den Menschen gegeben wurde oder was sie sich sichern konnten, sondern was sie aus ihren Talenten und Fähigkeiten machen und wie sehr sie sich bemühen, einen aufrichtigen, verantwortungsvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Leider habe ich viel zu viele junge Leute getroffen, die eine Menge von sich selbst hielten, aber praktisch keine Selbstachtung hatten. Die größte Angst der Eltern. Tief in ihrem Unterbewusstsein spüren Eltern die aktive Unabhängigkeit mancher Kinder. Sie wissen, dass diese Kinder im Gegensatz zu anderen Kindern offenbar niemandem zu brauchen scheinen. Sie wissen auch, dass sich diese Kinder, je mehr Druck man auf sie ausübt oder versucht, sie einzuschränken, immer mehr zurückziehen. Deshalb tappen viele Eltern in die Falle, ihren Kindern alles recht zu machen, damit sie nicht das Risiko eingehen, sie zu verlieren. Als Jenny im Umgang mit Amanda gestärkt wurde, geschahen ironischerweise zwei Dinge. Zunächst erkannte Amanda, dass es Menschen in ihrem Leben gab, die stärker, weiser und fähiger waren als sie selbst. Auf diese Weise gewann sie ein notwendiges Maß an Demut. Zweitens lernte sie, dass es manchmal am besten für sie war, Hilfe und Rat von ihrer Mutter anzunehmen. Die Abhängigkeit von ihrer Mutter wurde etwas größer. Diese größere Abhängigkeit war jedoch keine schädliche Überabhängigkeit, sondern ein notwendiger Ausgleich zu ihrer früheren, maßlosen Unabhängigkeit. Jennys zunehmende Stärke führte nicht dazu, dass sich ihre schlimmsten Ängste erfüllten. Stattdessen wurde einer ihrer größten Träume wahr. Anstatt eine Tochter zu verlieren, hatte sie eine gewonnen. Das war's für heute. In der nächsten Folge kommen wir dann zu Teil 2, der Umgang mit manipulierenden Menschen.